Hallo und willkommen im Future Values Podcast. Schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich für dich mit Oliver Hagedorn. Er ist Gründer und CEO von Avesco, einem spezialisierten Investmenthaus. Oliver und sein Team gehen mit einem Investmentfonds einen besonders spannenden Weg. Sie haben sich auf die nachhaltigen Hidden Champions spezialisiert. Was es damit auf sich hat, erfährst du nach dem Intro. Hallo Oliver.
Hallo Mike, schön bei dir zu sein.
Freut mich. Stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Wer bist du?
Ja, wer bin ich? Mein Name ist Oliver Hagedorn. Ich bin der Gründer und CEO von Avesco, Avesco Financial Services AG. Wir sind ein Finanzdienstleistungsinstitut oder neuerdings heißt das jetzt Wertpapierdienstleistungsinstitut, ist, glaube ich, der neue regulatorische Begriff, aus Berlin. Man hört es ein bisschen, ich bin im Süden Deutschlands sozialisiert, aber Wahlberliner seit über 20 Jahren. Und mein Unternehmen hat sich auf die Themen Nachhaltigkeit und Impact fokussiert. Das heißt, wir entwickeln, konzipieren Produkte, die in diesem Kontext gewisse Alleinstellungsmerkmale haben. Wir managen die dann und wir vermarkten die auch B2B dann an Finanzintermediäre.
Ja, auf eins eurer Alleinstellungsmerkmale bin ich ja auch aufmerksam geworden und da sprechen wir jetzt gleich drüber. Aber erzähl doch vorher mal, was bedeutet denn überhaupt Nachhaltigkeit für dich?
Ja, das ist eine große Frage. Also für mich hat Nachhaltigkeit erstmal etwas zu tun mit dem Begriff des Potenzials. Wenn man sich so mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, dann stolpert man früher oder später ja auch über die drei Säulen der Nachhaltigkeit, also die ökonomische Nachhaltigkeit, also die wirtschaftliche Fitness, die ökologische Nachhaltigkeit, also unsere Umwelt nicht zu versauen, auf gut Deutsch gesagt, und die soziale, also wie gehen wir mit Menschen um, auch innerhalb der Lieferketten und so weiter. Also das sind im Prinzip die drei Säulen oder die sogenannte Triple Bottom Line der Nachhaltigkeit. Und die ist für mich verknüpft mit dem Begriff des Potenzials. Warum Potenzial? Potenziale kann man zerstören, erhalten oder möglicherweise sogar neue schaffen. Und wenn man Potenziale zerstört in einem dieser drei Bereiche, also der Wirtschaftlichkeit, der Ökologie und dem Sozialen, dann sind die ja nicht mehr vorhanden und dann stehen sie auch zukünftigen Generationen nicht zur Verfügung. Das kann per se ja nicht nachhaltig sein. Und deswegen ist für mich Nachhaltigkeit, geht es darum, in diesen drei Dimensionen Potenziale zu erhalten und möglicherweise sogar neue zu schaffen. Das ist wichtig. Innovationen, also Klimakrise, Klimawandel können wir auch nur bewältigen, wenn wir innovativ sind, wenn wir neue Lösungen entwickeln. Und und last but not least hat für mich Nachhaltigkeit was zu tun mit einem ganz originären Trieb des Menschen, nämlich dem Selbsterhalt. Also wenn ich sozusagen mich selbst erhalten möchte und die Menschen, die ich liebe, die mich umgeben, Freunde, Mitarbeiter und so weiter, dann muss ich irgendwie versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir unsere Zukunft nicht verspielen. Ne?
Sieht scheinbar nicht jeder so, dass man vielleicht mal den SUV stehen lässt, um sich selbst und seine Familie zu erhalten. Aber ja, bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Ne?
Ja, weißt du, ich meine, wie soll ich sagen? Also in der Bibel steht schon, wie war das mit dem Stein? Ne? Aber wir alle können wahrscheinlich nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir ein durch und durch nachhaltiges Leben führen. Also jeder hat da gewisse Präferenzen. Und das ist auch gut so. Die Dosis macht das Gift, ja. Also ich sag mal, ich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, die Menschheit zu bekehren und darüber zu bestimmen, wer jetzt Fleisch essen soll oder rauchen oder sonst irgendwas. Aber ein gewisser schonenderer Umgang mit Ressourcen würde uns sicher gut zu Gesicht stehen und würde uns helfen, einfach auch Potenziale zu erhalten und auch besser zu verteilen, weil wir müssen ja auch sehen, es gibt ganz viele Menschen, denen geht es ja noch nicht so gut wie uns. Und wir tun es schwer damit, was abzugeben. Ne? Also ich habe da auch gewisse Zweifel, ob das gelingt. Also wer ist schon bereit, sage ich mal, von seinem eigenen Status zurückzutreten. Aber es geht. Also es gibt viele praktische Beispiele. Denk mal an das Thema No-Fly-Policy. Ich habe auch immer gedacht, naja, man muss schnell von A nach B und so weiter. Wir haben seit einigen Jahren eben auch das Selbstverständnis, dass wir als Unternehmen auch nachhaltig sein müssen, wenn wir nachhaltige Produkte verkaufen, sonst glaubt uns das ja keiner. Und dazu gehören dann eben auch solche Dinge, zum Beispiel mit dem Zug zu fahren, statt zu fliegen, was in Deutschland ja wunderbar funktioniert. Ja? Einfach nur ein Beispiel.
Außer den Zug zu nehmen und zu fliegen, anstatt zu fliegen, Entschuldigung, habt ihr noch eine Menge mehr, was ihr in Richtung Nachhaltigkeit macht. Und ich bin ja auf euch aufmerksam geworden, weil ich dieses Konzept so spannend fand, was hier mit eurem Investmentfonds geht. Und zwar, dass ihr auf sogenannte Hidden Champions der Nachhaltigkeit setzt. So, magst du uns da mal ins Thema reinholen und mal erzählen, was ist denn ein Hidden Champion der Nachhaltigkeit?
Ja, also ich würde es sogar ein bisschen differenzieren. Also ich würde vielleicht erstmal versuchen zu erklären, was ist eigentlich ein Hidden Champion und dann den Aspekt der Nachhaltigkeit eines Unternehmens, wie wir uns dem nähern und was wir uns darunter vorstellen. Der Begriff des Hidden Champions, der geht zurück auf den Professor Hermann Simon. Simon hat diesen Begriff vor rund 30 Jahren geschöpft, hat zahlreiche Bücher geschrieben, millionenfach verlegt. Er ist einer der führenden Management-Denker weltweit, hat selber einen Hidden Champion aufgebaut. Jetzt wissen Sie ja immer noch nicht, was ein Hidden Champion ist. Also es geht um Unternehmen, die wenig oder kaum bekannt sind. Warum ist das so? Weil es sich in der Regel um Zulieferbetriebe handelt. Also nehmen wir mal die Automobilindustrie, da kommt das originär auch her, das ganze Thema Hidden Champions. Wir alle kennen natürlich die wunderbaren Autos, die in München, Stuttgart und Zuffenhausen gebaut werden und Ingolstadt nicht zu vergessen und Wolfsburg und. Aber die wenigsten kennen den Weltmarktführer für Schließanlagen bei Automobilen beispielsweise oder für Bremsen oder Getriebe oder. Und das sind diese sogenannten Zulieferbetriebe, die aber in unserem Fall ganz speziell sind, weil sie hochspezialisiert sind in einer Nische. Das ist also ein weiteres Merkmal. Und Nischen sind ja bekanntermaßen klein, eng. Und weil sie klein und eng sind, können sie in der Nische nur wachsen, wenn sie internationalisieren. Und das ist ein weiteres Merkmal von Hidden Champions, dass sie diese Unternehmen oft in weit mehr als 100 Ländern dieser Welt antreffen. Das heißt also, die sind meistens noch viel internationaler als beispielsweise die DAX-Konzerne. Ja? Aber wir haben eben diese enorme Spezialisierung. Der Professor Simon, der fasst das in einem Satz so zusammen, Hidden Champions, das ist die Elite des Mittelstands, wenn man das mal so nennen kann. Das sind typischerweise kleinere und mittlere Unternehmen, die qua Definition bis zu 5 Milliarden Umsatz machen. Sie wachsen extrem stark. Sie haben unglaublich ambitionierte Ziele. Also man wird nicht mal ebenso Weltmarktführer oder eines der marktführenden Unternehmen in dieser Nische. Das ist ganz interessant zu beobachten. Es gibt in der Regel ein, zwei Wettbewerber, die sich die Spitzenposition teilen. Und oft ist dann der dritte Wettbewerber in der Nische vielleicht noch ein Teil von einem Spartenkonzern. Also sagen wir mal eine Siemens, die irgendeinen Teilbereich haben, wo die auch noch aktiv sind. Ne? Und die Hidden Champions sind, wie gesagt, sehr fokussiert. Und fokussiert bedeutet auch, dass sie einfach eine hohe Fertigungstiefe haben. Das heißt, die machen das meiste selber. Dadurch sind sie auch weniger anfällig, zum Beispiel Stichwort Lieferketten. Das haben wir jetzt ja in Zeiten von der Pandemie immer wieder lesen dürfen, dass das teilweise schwierig ist mit der Zulieferung und so weiter. Und da sind Hidden Champions auch im Vorteil. Also insofern eine zahlenmäßig ziemlich kleine Gruppe, keinesfalls gleichzusetzen, wie gesagt, mit der Breite des deutschen Mittelstands oder auch den großen Konzernen, die wir in Deutschland und allen anderen Industrienationen haben. Eine ganz spezielle, seltene Spezies, wenig bekannt, meistens auch in privater Hand. Vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt. Also den Untersuchungen von Simon und auch denen, die wir angestellt haben, kann man sagen, Pi mal Daumen, von den weltweit circa 3000 Hidden Champions, die man kennt, sind gerade mal vielleicht 10% börsennotiert. Also es ist ein sehr kleines Universum. Umso spannender sind diese Unternehmen.
Also kann ich mir so einen Hidden Champion in der Welt der Aktiengesellschaften eigentlich als das genaue Gegenteil von so einem großen Mischkonzern vorstellen wie Nestle, Unilever etc.?
Absolut. Hast du vollkommen recht, Mike.
Okay.
Jetzt sind die dem Namen nach ja gut versteckt. Du hast gesagt, es sind vielleicht 3.000, 10% davon sind überhaupt nur Aktiengesellschaften. Wie findet man denn die und wie findet man ausgerechnet auch noch die, die dann noch besonders nachhaltig sind, sodass man da auch noch einen Hidden Champion Nachhaltigkeitsfonds draus machen kann?
Ja, also kurzum, das ist mühselig, weil es steht nicht drauf. Ja? Also es gibt kein Etikett. Und man muss sich also mit Unternehmen beschäftigen, muss erstmal rausfinden, was haben die überhaupt für ein Geschäftsmodell? Sind die eben tatsächlich in einer Nische tätig? Wenn ja, wie groß ist die Nische eigentlich? Also Hidden Champion hat ja auch immer viel mit Weltmarktanteil zu tun. Also ich mache immer ganz gerne konkrete Beispiele. Nehmen wir mal das Unternehmen Coca-Cola. Coca-Cola kennen nahezu 100% der Menschen, die auf diesem Planeten leben, also die haben einen guten Job gemacht, was ihr Marketing betrifft. Und Coca-Cola ist ein ganz klarer Weltmarktführer im Bereich Limonade mit circa 24-25% Weltmarktanteil. Dafür geben die im Jahr schlappe 4,5 Milliarden Dollar aus für Marketing. Das ist eine Menge Geld. Und zum Vergleich mal ein Hidden Champion aus unserem Portfolio, die Firma Forbo. Kennt wahrscheinlich kein Mensch. Klar, ein paar werden Sie kennen. Forbo ist ein Hidden Champion aus der Schweiz, börsennotiert und ist weltmarktführend im Bereich von Linoleumböden. Und dieses Unternehmen, das macht, glaube ich, 1,5 Milliarden Umsatz, hat einen Weltmarktanteil von 70% in dieser Nische. Ja? Und die Ausgaben für Marketing, das ist ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag. Also warum kennt man die nicht? Ja, wir werden wahrscheinlich der ein oder andere bei sich zu Hause Böden von Forbo haben. Das ist sehr sicher. Und wenn man dann den Architekten fragt oder die Handwerker, die das verlegen, die kennen dann so einen Hersteller. Aber wir als Endverbraucher haben da eher weniger mit zu tun. Also insofern zu deiner Frage zurück, wie findet man sie? Es ist mühsam. Man muss also erstmal qua dieser Rahmenbedingungen, die ich vorher mal genannt habe, also so gewisse Merkmale von Hidden Champions mal selektieren. Man kann sich regional dem Thema nähern. Es ist erwiesen durch die Arbeit von Professor Hermann Simon, dass es eine große Anzahl oder ein großer Anteil der weltweit identifizierten Hidden Champions in der Dachregion zu Hause ist. Das ist auch so ein bisschen historisch bedingt. Das hat was mit Föderalismus zu tun und so. Also wenn man mal denkt an beispielsweise das Uhrmacherhandwerk, da gibt es ein berühmtes Tal in der Schweiz, im Rhonetal, wo berühmte Uhrmachermanufakturen sind. Und in Deutschland ist es zum Beispiel der Schwarzwald gewesen. Und aus diesen Uhrmacherbetrieben, Feinmechanik, sind zum Beispiel sehr viele Unternehmen der Mess- und Regeltechnik hervorgegangen. Einige davon mittlerweile weltmarktführend. Und so wie die Uhrmacher sich damals, sage ich mal, kompetitiv waren von Ort zu Ort, ja, jeder hat versucht, das beste Uhrwerk zu machen, so hat sich das dann auch fortgepflanzt in diesen Unternehmen. Also es ist regional ist ein Thema, dann eben diese Marktanteile zu untersuchen, zu verstehen, was ist es für ein Geschäftsmodell, ist es tatsächlich eine Nische, die Internationalität. Also wir haben rund 2 Jahre gebraucht, um überhaupt erstmal so eine Art Anfangsuniversum zusammenzusetzen, wo wir sagen konnten, okay, das dürfte nach all dem, was man so weiß, könnten das Hidden Champions sein. Wir haben dann auch im Laufe der Zeit feststellen müssen, dass es beim einen oder anderen Unternehmen nicht der Fall war. Also es ist ein iterativer Prozess und hochspannend, weil diese Unternehmen sind voller unglaublicher Geschichten. Aber es gibt eben auch keine Abkürzung. Also der liebe Herr Simon veröffentlicht jetzt auch nicht irgendwie eine schöne Liste, wo man das mal kurz abschreiben kann. Es gibt jetzt auch keinen Index der Hidden Champions. Und der Begriff, der wird mittlerweile auch anderweitig verwendet. Es gibt sogar einen anderen Fondsanbieter, der auch schon einen Fonds in diese Richtung anbietet, aber ja, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, nicht alles, was da drin ist, hat was mit Hidden Champions zu tun, aber es ist auch zugegebenermaßen nicht einfach, das rauszufinden. Ja. Und die Nachhaltigkeit, das ist deine zweite Frage. Ja, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Also Hidden Champion bedeutet nicht automatisch nachhaltig, aber nach unseren Beobachtungen gibt es doch einen relativ großen prozentualen Anteil von sogenannten Hidden Champions Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit für sich längst als, ja, ich würde sagen, so eine Art strategischen Wettbewerbsvorteil auch identifiziert haben. Also die das nicht einfach machen, weil das jetzt gesellschaftlich opportun ist und weil es jetzt irgendwie zum guten Ton dazu gehört, sondern die auch sehr früh sich mit dem Thema beschäftigt haben, bereit waren, auch Geld dafür auszugeben. Also Nachhaltigkeit hat mir mal ein Unternehmer von einem Hidden Champion aus Ulm gesagt, war für ihn viele Jahre Kost, war nicht wertschöpfend im Sinne von Profitabilität, die Investition, die er dort getätigt hat. Heute, sagt er, ist es für ihn ganz klar Profit. Ja, zuletzt auch, weil natürlich die Rahmenbedingungen sich verändern. Also es wird immer mehr Druck vom Regulierer, von den Regierungen ausgeübt, auf Unternehmen eben gewisse Dinge sicherzustellen. Und wer darauf vorbereitet ist oder sich schon länger damit beschäftigt, der hat dann auch Vorteile. Ja? Anders als diejenigen, die jetzt erst auf den Zug aufspringen. Ja?
Finde ich spannend. Wusste ich so überhaupt nicht, dass die Kleinen das schon länger vorangehen. Also du sagst, es ist, weil sie früh erkannt haben, dass sie irgendwie einen Wettbewerbsvorteil brauchen und deswegen auf die nachhaltige Seite gegangen sind? Oder wie meinst du das?
Ja, aber auch, wenn man sich mal so überlegt, so kleinere Unternehmen, die sind ja sehr oft noch familiär geprägt. Ja? Selbst wenn sie börsennotiert sind. Also bei unseren Hidden Champions sehen wir, dass der überwiegende Teil, den wir im Portfolio haben, wie gesagt, trotz Börsennotierung ist der Free Float relativ klein, also der Bereich, der handelbar ist. Und die größten Aktionäre sind dann immer noch die Gründerfamilie oder die Nachfolgegeneration der Gründerfamilie. Und diese mittelständischen Unternehmen und Unternehmer, und ich denke mal, jeder, der in Deutschland lebt, hat irgendwo ja auch Berührungspunkte zu diesen Unternehmen und den Menschen. Sei es, dass es der Arbeitgeber ist, sei es, dass man vielleicht selber unternehmerisch tätig ist, dass man als Journalist mit solchen Unternehmen zu tun hat, als Volkswirt, was auch immer. Also, und wenn man dann so guckt, wie die ticken, dann nennen die das vielleicht nicht immer Nachhaltigkeit, aber sie agieren halt so. Also wenn du einen Unternehmer fragst, was ist deine wichtigste Ressource, dann wird er dir sagen, ja, das sind meine Mitarbeiter, ja, die Köpfe meiner Mitarbeiter. Und im Kampf um gute Mitarbeiter muss ich natürlich als Unternehmen auch attraktiv sein. Also wenn ich jetzt sozusagen ein lokaler Schmutzfink bin und die Umwelt verpeste, die gleiche Umwelt, in die auch die Kinder meiner potenziellen Mitarbeiter gehen, dann werde ich mich wahrscheinlich schwer tun, um gute Mitarbeiter zu finden. Das heißt also, sagen wir mal, der Umgang mit Menschen, mit Mitarbeitern, mit den Potenzialen, die diese Mitarbeiter haben, der Umgang mit Ressourcen, also die Sparsamkeit, nichts zu verschwenden, sagen wir mal so typische Merkmale von erfolgreichen Unternehmen, ja, aber natürlich auch der Mut, Dinge auszuprobieren, ja, auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also wenn du dir diese Unternehmen anschaust, ist ganz interessant. Also der Mittelstand in Deutschland hat im Durchschnitt ungefähr eine Eigenkapitalquote von 25%, je nach Jahr, wenn man das anschaut. Das gilt auch so für die DAX-Konzerne, ja, 25-30%. Die Hidden Champions in unserem Portfolio liegen im Durchschnitt bei fast 50%. Also die sind resilienter, die sind weniger abhängig von Banken. Sie haben bessere Margen. Ja. Also ganz viele, viele Merkmale, die so in ihrer DNA verankert sind und die wir heute möglicherweise Nachhaltigkeit nennen, ja, die aber schon immer auch angelegt war. Ja. Und jetzt geht es natürlich um neue Aspekte. Es geht um Fragen der Kreislaufwirtschaft, des Rezyklierens, des Ressourcenmanagements. Man versucht, Dinge besser zu messen und so. Da haben wir natürlich Fortschritte gemacht, wenngleich da auch noch viel zu tun ist. Also insofern, ich würde nicht sagen, zusammenfassend, kleine Unternehmen sind per se nachhaltiger als große. Aber ich denke, dass sie vielleicht überwiegend bessere Anlagen für das Thema Nachhaltigkeit mitbringen, aufgrund so ihrer Historie und wie gesagt der familiären Prägung. wo sie wahrscheinlich schlechter sind. Und deswegen ist die öffentliche Wahrnehmung, die das kleine Unternehmen da nicht so gut aufgestellt sind, ist in der Berichterstattung. Sie wenden nicht so viel Zeit und Kapazitäten auf, über ihre Nachhaltigkeitsleistung zu berichten. Also Stichwort beispielsweise Nachhaltigkeitsbericht. Ja? Also wenn ich jetzt natürlich die DAX-Konzerne anschaue, dann haben die wahnsinnig tolle Berichte. Fantastisch, die sind natürlich auch von großen Werbeagenturen gemacht und da glänzt alles. Aber die Frage ist ja, ja, wie stark ist das in der Unternehmung verankert? Und da würde ich mich schon so weit aus dem Fenster lehnen, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, dass es da zumindest in dem Universum, mit dem wir uns beschäftigen und diesem Teilbereich, den wir dann auch als nachhaltig identifiziert haben. Also um das nochmal klarzustellen, Mike, es ist keinesfalls so, dass jeder Hidden Champion auch ein Nachhaltigkeitschampion ist. Das ist nicht der Fall. Also wir haben ungefähr 150 Unternehmen mittlerweile evaluiert hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsleistung und circa knapp 60 haben eine Nachhaltigkeitsleistung, wo wir sagen, okay, also wenn du uns jetzt da auf den Zahn fühlst, kriegen wir keine roten Ohren, ne? Also dann können schon ein bisschen erklären, was da wirklich nachhaltig ist an diesem Unternehmen, was ja gar nicht so trivial ist, weil das ist ja keine exakte Wissenschaft, ne? Also
gut, kannst du mal so ein bisschen darauf eingehen, welchen Standard ihr denn oder welche Standards ihr für Nachhaltigkeit anlegt bei euch im Fonds und holst uns dann vielleicht in einem mal in so ein paar Unternehmen, vielleicht einfach ein, zwei Beispiele, die ihr drin habt, rein, damit ich mir ein besseres Bild davon machen kann, in was denn da jetzt nur investiert wird bei euch.
Ja, klar. Ja, das hilft sicher immer auch für die Zuhörer, sonst bleibt das natürlich alles immer so ein bisschen graue Theorie. Ja, also erstmal zu diesem Begriff des Standards. Also auch hier muss man sich mal ein bisschen ehrlich machen, finde ich. Also wenn wir jetzt eine Bilanz anschauen, dann ist es so, dass sich da die Nationen weltweit auf gewisse Standards verständigt haben. Das heißt also, wir können heute schon, egal ob wir jetzt ein amerikanisches Unternehmen oder ein deutsches anschauen, können wir schon rausfinden, was für einen Gewinn macht dieses Unternehmen, wie ist das Eigenkapital und so weiter. Also da können wir von Standards sprechen. Bei nicht finanziellen Kennzahlen, und da bewegen wir uns eben im Bereich der Nachhaltigkeit sehr stark, wenn wir mal die ökonomische Seite für einen kleinen Moment beiseite schieben und auf die ökologische und die soziale achten und auch die Governance, dann wird es schwierig, weil diese nicht finanziellen Kennzahlen sind eben nicht standardisiert qua heute. Natürlich gibt es die Absicht, dies zu tun. Daran arbeiten sehr viele Menschen, natürlich auch bei den regulierenden Behörden. Also es gibt so Stichworte wie Offenlegungsverordnung, EU-Taxonomie. Also man möchte gerne für den Verbraucher so eine Art Standard schaffen, damit es relativ einfach ist zu sagen, aha, dieses Unternehmen kann ich in das Nachhaltigkeitstöpfchen packen und das andere eben nicht. Die Wahrheit ist, das ist eine gute Absicht und das wird wahrscheinlich auch früher oder später irgendwie möglich werden. Das hat viel auch mit Datengüte zu tun. Aber heute ist es noch nicht so und das kannst du zum Beispiel an ganz einfachen Sachen erkennen, dass wenn du beispielsweise die Bonität eines Unternehmens anschauen willst, dann wendest du dich an große sogenannte Credit Rating Agenturen und die werden dir beispielsweise für die Firma Siemens ein und dasselbe Credit Rating vermitteln. Ja, also egal, ob du jetzt Moody's, Fitch oder Standard & Poor's fragst. Wenn du das Gleiche machst für sogenannte Nachhaltigkeitsratings, also ein Stichwort ist ja dieses ESG, also aus dem Englischen, das E steht für im Deutschen für die Umwelt, das S für das Soziale und das G für die Governance, also das Wohlverhalten gegenüber Gesetzen, Kodizes, Verordnungen etc., dann muss man sagen, dann sind die Ratings divergent. Also sprich, für ein und dasselbe Unternehmen bekomme ich, je nachdem, welche Ratingagentur ich frage, unterschiedliche Antworten hinsichtlich der Nachhaltigkeitsleistung. Das hat Gründe, will ich jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Das ist Stoff für einen weiteren Podcast. Aber daran sieht man, dass es eben keine exakte Wissenschaft ist. Und entsprechend gibt es auch jetzt noch nicht wirklich belastbare Standards, wo wir sagen können, also das ist jetzt tatsächlich absolute Nachhaltigkeit. Wie machen wir es denn, um das vielleicht auch mal so ein bisschen abzugrenzen und dann dir ein paar Beispiele zu geben, beziehungsweise unseren Zuhörern heute. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, nachhaltige Finanzprodukte entstehen heute folgendermaßen. Also man macht Finanzanalyse, das heißt, man schaut sich Unternehmen an und evaluiert die betriebswirtschaftlich, um es mal simpel zu sagen. Dann gibt es einen Portfolio-Manager, der sucht sich aus diesem Topf Unternehmen raus, die er besonders attraktiv findet, aufgrund von Einschätzungen hinsichtlich Trends, Geschäftsmodell, was auch immer, und baut daraus ein Töpfchen, und das ist dann das, was man einen Fonds nennt. Ja, das heißt, also sind dann viele unterschiedliche Unternehmen entsprechend dieses Portfolio-Managers oder des Teams in diesem Töpfchen. Und dann entscheidet er natürlich noch darüber, wann kauft er die und wann verkauft er die wieder und so weiter. So, und jetzt kommt dieses Thema Nachhaltigkeit dazu, und das funktioniert stark vereinfacht dargestellt folgendermaßen. Man nimmt jetzt dieses Töpfchen mit der Liste mit den Unternehmen, die da drin sind, und schickt das an eine ESG-Rating-Agentur. Diese ESG-Rating-Agentur hat zuvor mehr oder weniger profunde Analysen gemacht von Unternehmen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsleistung, Stichwort Umwelt, Soziales und Governance, und schickt dem Fondsmanager das Ganze wieder zurück und sagt, pass mal auf, von deinen 100 Unternehmen, die du mir rübergeschickt hast, kannst du folgende 80 nehmen, die anderen 20 sind nicht nachhaltig, aus den und den Gründen. Ja? So, schwuppdiwupp wird also aus einem vorher Fonds, der gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt hat, relativ schnell ein nachhaltiger Fonds. Kann man so machen, ist aber vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Den haben wir jetzt auch für uns noch nicht gefunden. Aber was machen wir? Wir kaufen keine ESG-Ratings, sondern wir evaluieren die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen holistisch. Holistisch heißt ganzheitlich, und zwar ausgewogen. Das heißt, wir schauen uns die wirtschaftliche Nachhaltigkeit an, also die Fitness, die ökologische Nachhaltigkeit und die soziale. Und wir möchten auch keine Kompensationseffekte. Das heißt also, die müssen ausgewogen gut sein. Ja? Also man kann auf gut Deutsch gesagt nicht ein ökologischer Champion sein und eine miserable Bilanz haben. Das ist nicht unser Verständnis von Nachhaltigkeit, genauso wenig wie umgekehrt. So, dann sprechen wir mit den Unternehmen. Das heißt, wir ermitteln etwas, indem wir Daten sammeln, Informationen auswerten und schauen, wie hängen die denn miteinander zusammen? Wo sind vielleicht blinde Flecken im Unternehmen? Wo gibt es Widersprüche? Wir sprechen mit Nichtregierungsorganisationen, die sich zum Beispiel mit Fragen beschäftigen rund um Lieferketten. Also wie wird denn mit Menschenrechten umgegangen in Ländern, wo die Rahmenbedingungen andere sind als bei uns beispielsweise? Ja? Und diese ganzen Informationen tragen wir zusammen, dann entstehen daraus so gewisse Hotspots, also so Felder, wo man sagt, da müssen wir jetzt mal tiefer einsteigen, da müssen wir mit dem Unternehmen drüber reden, das tun wir dann. Und das ist ganz interessant, die Unternehmen wissen das zu schätzen, also die sprechen tatsächlich mit uns, und das ist insofern bemerkenswert. Wir sind ja jetzt kein milliardenschwerer Fonds, der jeden Vorstand irgendwie zum Gespräch zitieren kann. Aber das funktioniert, weil die sind tatsächlich interessiert daran, so eine Außensicht zu bekommen. Ja, also weil die eben selber an dieses Thema auch glauben als strategischen Vorteil. Ne? Ja, und dann verschriftlichen wir das Ergebnis. Und wenn die Nachhaltigkeitsleistung ganzheitlich gegeben ist, das ist schon ein umfangreicher Prozess. Also wir machen das, wie gesagt, mit einem eigenen Team. Das leitet bei uns die Dr. Sandra Derrissen. Und da fließen viele Stunden Arbeit in jedes Unternehmen rein. Und am Ende des Tages reduziert sich das auf eine 1-0-Entscheidung. Also entweder ist die Nachhaltigkeitsleistung gegeben, ganzheitlich, dann investieren wir. Oder sie ist eben nicht gegeben, dann investieren wir nicht. Also das ist diese 1-0-Entscheidung. Und danach wird gemonitort. Das heißt also, man muss dann natürlich weiter drauf gucken und schauen, wie sieht's aus. Und ich merke schon, die Frage brennt dir jetzt auf den Lippen. Jetzt sag doch endlich mal irgendwie so was ganz Konkretes hinsichtlich eines Unternehmens. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, Stichwort strategischer Nachhaltigkeitsvorteil. Wir beide sehen uns ja jetzt gerade hier in dieser Zoom-Aufnahme für deinen Podcast. Und ich sehe, du trägst ein T-Shirt aus Baumwolle. Ich habe auch heute ein Hemd aus Baumwolle an. Und für so ein Hemd aus Baumwolle, wie ich es jetzt gerade trage, braucht man tatsächlich in der ganzen Wertschöpfungskette 2750 Liter Wasser. 2750 Liter Wasser für ein Hemd. Du brauchst 6 Quadratmeter Anbaufläche, um die Baumwolle zu produzieren, die du für ein Hemd brauchst, 6 Quadratmeter Baumwolle, Fläche. Und 25% aller weltweit ausgebrachten Pestizide in der Landwirtschaft werden in der Baumwollindustrie ausgebracht. Das muss man sich vorstellen. 25%. Jetzt können wir sagen, ja gut, das sind jetzt erstmal Zahlen, aber die haben eine gewisse Relevanz, weil wir steuern jetzt auf 8 Milliarden Menschen zu. In 3 Jahrzehnten werden wir bei 10 Milliarden sein. Die Leute brauchen Platz, die müssen versorgt werden, die brauchen Wasser, die brauchen Nahrungsmittel. Also da wirken dann solche Themen entgegen. Und wir haben einen Hidden Champion gefunden, der produziert Zellulosefasern aus Holz. Also nicht aus Baumwolle, sondern aus Holz, aus nachwachsenden Bäumen. Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt die Ökobilanz miteinander vergleicht. Und dann wird, glaube ich, sehr gut deutlich, was so ein strategischer Nachhaltigkeitsvorteil ist. Dieses Hemd aus der holzbasierten Zellulose, dafür braucht man gerade mal 140 Liter Wasser. Also 140 statt 2750 Liter, also das ist ein Zwanzigstel, ein Zehntel der Anbaufläche, also 0,6 Quadratmeter. Bäume wachsen ja in die Höhe und Pestizide finden überhaupt nicht statt in der Forstwirtschaft. Ja? Du kannst mit Pestiziden nicht wirklich was bewirken und in der nachhaltigen Forstwirtschaft schon gar nicht. Ne? Hinzu kommt noch, sage ich mal, auch die Nähe. Dort, wo Baumwolle produziert wird, also der Rohstoff, wird ja nicht verarbeitet in der Regel. Bei diesen holzbasierten Fasern ist es so, dass der Hersteller, den wir da identifiziert haben, das ist die Lensing AG aus Österreich, die ist also weltmarktführend in dem Bereich, die bauen ihre Werke genau dorthin, wo die großen Textiler auch ihre Produktion haben und dort, wo sie eben diese holzbasierten Fasern herstellen, dort machen sie auch die Anpflanzung. Dadurch haben sie kurze Transportwege, was auch wieder unter ökologischen Gesichtspunkten hochspannend ist. Also das ist so etwas, da sagen wir, das ist jetzt keine Garantie dafür, dass irgendwie der Börsenkurs von Lensing morgen steigt. Aber früher oder später werden solche Effekte wie dieser enorme Wasserverbrauch, wie die Pestizide, der Flächenverbrauch, die müssen irgendwie bepreist werden. Und wenn die bepreist werden, dann hat das natürlich Einfluss auf die Unternehmen, die diese, sage ich mal, die da so traditionell vorgehen. Ja? Und das ist dann natürlich ein Riesenvorteil für so ein Unternehmen wie Lensing, weil die einfach dann einen enormen Vorteil haben, weil das, was dann zukünftig bepreist wird, also Flächenverbrauch oder eben Anwendung von Pestiziden, Wasser und so weiter, bei ihnen eben viel weniger notwendig ist. Ja? Also das ist so diese, da steckt auch diese Sparsamkeit wieder drin in dem Ressourcenverbrauch. Ja? Und ja, und solche Unternehmen haben wir eben eine ganze Menge. Vielleicht, es fällt mir noch ein, anderes großes Thema Energiewende. Ja? Da gibt es ja auch das ganze Thema Dämmen, Dämmstoffe. Ja? Und jeder, der schon mal an der Baustelle vorbeigefahren ist, der kennt diese dicken weißen Styroporplatten. Das ist so der primäre Dämmstoff, der in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren verbaut worden ist. Große Teile davon sind Sondermüll, ja, weil es über Jahrzehnte zulässig war, Brandhämmer zu verarbeiten, die hochgiftig sind, also toxisch. Und das heißt, wir haben viele Kubikkilometerweise Dämmmaterialien an unsere Hausfassaden geklatscht, die Sondermüll sind. Und es gibt ein Unternehmen, das nicht aus der chemischen Industrie kommt, sondern aus der Holzindustrie. Die haben auch schon vor längerer Zeit angefangen, eben Dämmplatten aus Holzstoffen zu entwickeln und haben sich enorm gut entwickelt, weil natürlich das Thema Dämmen ein Riesenthema ist, auch politisch gewollt. Und gleichzeitig haben sie eben ein Produkt geschaffen, das eben komplett rezykliert werden kann, das im Kreislauf ist, das eben nicht toxisch ist und so weiter. Und sowas wird jetzt eben, umso mehr die Gesellschaft sensibilisiert wird für solche Themen rund um Nachhaltigkeit, umso mehr profitieren natürlich solche Unternehmen, die früher vielleicht keine Sichtbarkeit hatten und sich einfach im Vergleich zu den großen Playern, die aus der Chemieindustrie kamen und die natürlich ganz andere Marketing-Budgets auch hatten, ihre Themen zu vermarkten, jetzt plötzlich einfach Visibilität erhalten und dadurch viel schneller wachsen und bessere Performance auch dann abliefern für Anleger und. Ja.
Stark. Jetzt ist die Titel der Lektion natürlich eine Sache, um Nachhaltigkeit zu erreichen. Was ja noch relativ wichtig ist, ist einmal, zeichnet ihr auch Kapitalerhöhungen direkt von den Unternehmen, was ja einen starken Impact bietet, oder passiert da wenig? Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass es bei den Hidden Champions vielleicht eher der Fall ist als bei einem DAX-Konzern, oder?
Das ist eine spannende Frage, die du da aufbringst, weil das hat ja dann auch was mit, also es wird ja jetzt oft auch von Wirkung gesprochen und Impact im Kontext von Aktienanlagen und so. Ich bin da auch so ein bisschen ambivalent. Also so Kapitalerhöhung, ja, wenn sie verfügbar sind, machen wir sowas mit. Wenn es sich um einen Sustainable Hidden Champion handelt, dann ist der ja in unserem Portfolio und dann würden wir das auch zeichnen. Ist das schon oft vorgekommen? In den letzten 5 Jahren relativ selten. Ja. Hat auch vielleicht damit was zu tun, dass die Hidden Champions eben, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, extrem eigenkapitalstark sind. Also die können sich sehr gut aus sich heraus finanzieren. Also wir hatten zum Beispiel im Kontext des ersten Lockdowns, der Pandemie, da ging ja durch die Presse so 3 große Schlagworte, also Nachfrageschock, Lieferketten, Unterbrechungen und Bilanzstärke, also sozusagen wie substanziell oder wie resilient ist ein Unternehmen. Wir haben das untersucht und haben da eben auch festgestellt, dass die Hidden Champions einfach bombenfeste Bilanzen haben, wenig Verschuldung, dadurch sind sie wenig abhängig von Banken und von Dritten und finanzieren sich eben meistens selber. Also insofern ist dieses Instrument der Kapitalerhöhung hat bisher für uns noch nicht ja so große Wirkung oder Möglichkeiten aufgezeigt. Sie sind übrigens auch dividendenstark. Also wir schütten oder seit 5 Jahren jedes Jahr 3% aus, 2x1,5% Dividende. Also da sieht man auch, dass die sogar Geld übrig haben, was sie ihren Gesellschaftern oder ihren Aktionären geben können. Ja, also insofern Kapitalerhöhung ja, wenn möglich, aber eher selten der Fall.
Okay, und der zweite wichtige Punkt neben der Titelselektion ist ja das Engagement, ne? Euer Active Ownership. Und du hast ja schon gesagt, dass die auch mit euch sprechen und an Feedback interessiert sind. Würdest du sagen, dass ihr da auch einen gewissen Einfluss habt und Veränderungen anstoßen könnt, wenn mal was nicht so passt?
Ja, also auch das ist schön zu sehen, haben wir. Ja? Also Datenlage ist jetzt nicht groß genug, um daraus tatsächlich schon robuste statistische Ergebnisse abzuleiten. Also gefühlt würde ich sagen, dass natürlich kleinere Hidden Champions möglicherweise empfänglicher sind als große. Ja. Also es gibt ja auch ein paar Hidden Champions, die sind schon teilweise bei Marktkapitalisierung von 5 bis 10 Milliarden. Bei uns im Portfolio liegt der Schnitt unter 1 Milliarde. Ja. Aber jetzt mal abseits dieser persönlichen Einschätzung, ja, wir sind manchmal selber überrascht, wie offen die Unternehmen sind für uns als kleines Haus. Und ich führe das einfach darauf zurück, dass wir eben nicht irgendwelche standardisierten Fragenkataloge an diese Unternehmen schicken, sondern dass wir sie ansprechen, indem wir sagen, guck mal, wir haben euer Unternehmen angeschaut, wir haben es auf Nachhaltigkeit hin evaluiert. Folgende Dinge sind uns aufgefallen oder sind nicht schlüssig für uns. Wir würden gerne mal mit euch darüber sprechen. Und wir zeigen dann auch, wo sind die Fundstellen, also woher haben wir diese Informationen. Und dann kommen wir tatsächlich ins Gespräch. Und ich höre immer wieder aus unserem Analystenteam und von der Sandra, dass es tatsächlich Engagement-Aktivitäten gibt, die von den Unternehmen als Impuls aufgenommen worden sind, dann auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Ja. Und das ist natürlich schön, weil über den Weg zum Beispiel das Active Voting, also das ist ja die Möglichkeit, auf der Hauptversammlung eben gewisse Dinge auf die Tagesordnung zu setzen. Da sind wir sehr limitiert als kleines Haus, weil letztlich bestimmt darüber die Kapitalverwaltungsgesellschaft beziehungsweise die Eigentümer der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Das wird sich hoffentlich ändern in Zukunft. Aber wir haben das tatsächlich eben in der Vergangenheit eben so erfahren müssen, dass wir da gar keine Chance hatten, unsere Dinge über diesen Weg vorzubringen. Aber im direkten Dialog findet es statt und wir können mit Stolz behaupten und auch belegen, dass wir tatsächlich mit jedem Unternehmen, das wir im Portfolio haben, sind wir im direkten Dialog. Ja. Und das reicht auch durchaus, also so die Bandbreite ist, größere Hidden Champions, die haben dann durchaus auch mal so ein Investor Relation oder einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, aber es ist eher selten. Also wir haben es oft wirklich mit Vorständen zu tun, also mit Management-Ebene, manchmal sogar mit Eigentümervertretern, manchmal ist das auch in Personalunion der Fall. Ja. Und das macht richtig Spaß, da zu sehen. Und wir werden oft gefragt, also ich kriege immer so E-Mails weitergeleitet, wo dann aus dem Nachhaltigkeitsteam, da gibt es dann zum Beispiel Anfragen, ja, können Sie uns beraten bei dem Thema, wie wir das in Zukunft besser umsetzen können? Das ist jetzt nicht unser Geschäftsmodell. Und wie gesagt, wir evaluieren ja für uns selber. Wir verkaufen ja kein Rating. Das ist, wir sind keine Ratingagentur, sondern wir sind ein spezialisierter Asset Manager und machen das also für uns selber beziehungsweise für die Menschen, die eben uns vertrauen, indem sie ihr Geld in unser Produkt investieren. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich irgendein konkretes Beispiel habe, aber es fällt mir jetzt keins ein, aber ich hoffe, wir kommen nochmal wieder zusammen und dann werde ich auch mal zum Thema Engagement mal ein paar ganz konkrete Beispiele mitbringen. Da gibt es nämlich auch reichlich davon. Ja.
Gerne, auf jeden Fall. So, jetzt hast du schon die ganze Zeit Worthappen fallen lassen, starke Bilanzen, sie sind wachstumsstark, sind bilanzstark und unabhängig von Fremdfinanzierungen. Dann lass uns das nochmal zum Anlass nehmen und auf die wirtschaftliche Seite eingehen. Lohnt sich das in Hidden Champions zu investieren und auch mal direkt in euren Fonds? Wie sieht es da mit dem Risiko aus? Mach mal so einen wirtschaftlichen Rundumschlag für potenzielle Investorinnen oder Investoren.
Also, in aller Kürze, die Antwort ist natürlich ja.
Ja, damit ich natürlich nicht gerechnet.
Ja, es lohnt sich. Ist so, jetzt mal, ich kann auch kurz. Nee, also wenn man jetzt nochmal so ein bisschen überlegt, also Weltmarktführer, das fällt einem ja nicht einfach so in den Schoß. Ne? Also da muss man ja irgendwie ganz schön viel richtig machen. Und klar, es gibt kleine Nischen, aber es gibt auch Nischen, die eben für Milliardenumsätze reichen. Also wir haben es da schon mit sehr potenten Organisationen zu tun. Und diese Unternehmen sind eben deutlich profitabler, sie sind wachstumsstärker als der Durchschnitt kleiner und mittlerer Unternehmen und auch großer Unternehmen. Also insofern ist es schon erlaubt, auch zu sagen, dass man da in Unternehmen investiert, wie Simon eben gesagt hat, die Elite des deutschsprachigen Mittelstands. Ja. Und deutschsprachig, warum? Weil, ich sagte es ja vorher, glaube ich, schon mal, also rund die Hälfte der weltweit identifizierten Hidden Champions haben ihr Zuhause in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz, sind aber in der Welt aktiv. Ne? Wenn du jetzt auf den Fonds selber abstellst, ja, auch das hat sich gelohnt. Ich muss gestehen, ich gucke da gar nicht so oft rein, also wie jetzt gerade die Performance ist, aber du hattest mir im Vorfeld ja gesagt, dass auch das ein wichtiger Aspekt ist und deswegen will ich denen nicht schuldig bleiben. Ich habe mal geschaut, also unseren Fonds, den gibt es ja seit mehr als 5 Jahren. Wenn man mal die letzten 5 Jahre anschaut, dann haben wir tatsächlich im Schnitt fast 13% per annum erwirtschaftet. Das ist, glaube ich, ein tolles Ergebnis. Ja. Und wusste gar nicht, dass das auch auf so einem Factsheet mit drauf ist. Das ist möglicherweise gesetzlich vorgegeben mittlerweile. Da gibt es auch so eine Auswertung, was wäre denn, wenn man halt mit einem Sparplan agiert hätte, also nicht mit einer Einmalanlage, sondern mit dem Sparplan und dann kommt man sogar auf über 15% per annum. Ja? Und in den letzten 12 Monaten per 30.06., also über ein Jahr, haben wir über 50% gemacht. Und ich fand es ganz interessant, ich war vor 14 Tagen war ich in München endlich mal wieder auf einer physischen Veranstaltung vor Vermögensverwaltern und durfte da präsentieren. Und dann sprach mich ein Herr an, der hatte also so einen Zettel auf dem Schreibtisch oder auf dem Tisch da liegen und sagte, ja, also Sie haben ja schon einen guten Job gemacht. Sag ich, wie meinen Sie? Und dann sagte er, ja, ich habe hier mir vorher eine Bloomberg-Auswertung gezogen zu allen Fonds, die es weltweit bei Bloomberg gibt in der Kategorie europäische Aktien, kleine Aktien. Und je nach Zeitraum, den ich da betrachtet, gehört Ihr Fonds zu den 13-7% besten Fonds in dieser Kategorie weltweit. Und da habe ich gedacht, oh, da haben wir doch einiges richtig gemacht. Und ich glaube, was da man noch dazu sagen muss, und das wird oft vergessen, also wenn man so ein bisschen diese nachhaltigen Fonds anschaut, dann muss man erstmal feststellen, dass die meisten nachhaltigen Fonds bestehen aus sogenannten Large Caps, also großen Unternehmen. Und wenn man dann ein bisschen tiefer reinschaut, dann gibt es auch eine ganz klare Tendenz hin zu Unternehmen aus beispielsweise der Halbleiterindustrie, Softwareindustrie, regenerative Energien etc. Also die Amerikaner würden sagen, es gibt einen gewissen Bias. Und gerade die Tech-Werte haben natürlich unglaublich viel Performance-Beitrag in den letzten Jahren geliefert. Und wenn man jetzt in unser Portfolio anschaut, dann gibt es das alles gar nicht, weil das, was wir haben, ich will nicht sagen, dass es keine Technologie ist, ganz im Gegenteil, aber es ist vor allem industrielle Technologie. Also das ist mehr ein Industrieportfolio. Es sind die Unternehmen, die für viele Menschen, die jetzt zuhören, auch Arbeitgeber sind. Ja? Und die performen richtig gut. Und man kann das auch an anderen Kennzahlen noch ablesen, also zum Beispiel unsere Volatilität, wenn man jetzt einfach mal den DAX nehmen würde, das sind ja große Unternehmen, gut, wir wissen, der ist nicht so groß im Sinne von, es sind nur 30 Unternehmen, zukünftig sollen es ja 40 sein, aber unsere Volatilität beispielsweise ist deutlich niedriger, also Volatilität heißt die Schwankungsbreite. Und insofern, also ich würde sagen, ich kann nicht erkennen, dass wenn man in ein Produkt wie unseres investiert, mehr Risiken eingeht, wie wenn man jetzt in einen Fonds investiert, der nur in große Unternehmen investiert.
Gibt es zum Konzept Hidden Champions noch was, das du uns unbedingt erzählen willst, was ich dich aber jetzt noch gar nicht gefragt habe?
Da gäbe es wahrscheinlich noch ganz viel, aber ich weiß nicht, ob wir das heute alles in eine Sache reinpacken können. Also was so für mich in dem Kontext spannend ist und wozu ich einfach mal anregen möchte, ist, wir sind ja in Deutschland kein Volk der Aktionäre. Und wir alle müssen aber irgendwie entweder für uns selber oder für die Kinder oder unsere Kinder müssen irgendwie Voraussetzungen schaffen für die Zukunft, um auch dort noch zurechtzukommen, auch finanziell. Stichwort Altersvorsorge. Und ich habe mich oft gefragt, woran liegt es eigentlich, dass wir Deutsche solche Aktienmuffel sind? Ja? Wir sind doch irgendwie zu Hause in einem Land, wo man an jeder Ecke sehen kann, was Unternehmertum alles Tolles bewirkt. Und was ich einfach mal gerne mitgeben möchte, ist so, und da eignet sich Simon wunderbar auch als Autor mit seinen Büchern, wo er diese Geschichten dieser faszinierenden Unternehmen erzählt. Und das sind Geschichten, das sind nicht Unternehmen, sondern das sind reale Menschen, die diese Geschichte machen. Und das ist auch nicht allein der Unternehmer, sondern sind alle, die da mitwirken, ja, vom Pförtner bis zum CEO. Und sich mal so ein bisschen mehr zu beschäftigen mit dem, was Unternehmen eigentlich ausmacht, was sie bewirken, was sie treibt und so weiter. Da wird es dann plötzlich inhaltlich und nicht immer dieses Thema Kapitalanlage nur reduzieren auf irgendwelche Zahlen und Kurven, die ja sowieso aufgrund des Marketings sowieso immer nur nach Norden zeigen. Ja? Also wer verkauft schon einen Fonds oder kommt um die Ecke und sagt, gucken Sie mal, Herr Hagedorn, hier ist ein Fonds, der hat die letzten 3 Jahre ganz schlecht abgeschnitten. Aber ich kann Ihnen jetzt genau erklären, warum jetzt die richtige Zeit ist, hier einzusteigen und das in Zukunft besser wird. Ja? Also ich hätte mich mal gefreut, wenn ich mal so einen Pitch bekommen hätte. Ich habe ihn noch nie einen bekommen. Also ich kriege immer nur gezeigt, wie alles nach oben geht. Ja? Und also insofern mal ein bisschen weg von diesen Zahlen und Kurven und so weiter hin zu den Geschichten hinter den Unternehmen. Was machen die eigentlich? Was sind die Geschäftsmodelle? Wie setzen sie sich ein dafür, sage ich mal, ihre Produkte und die Auswirkungen ihrer Produkte zu verbessern, so dass wir auch einen gesellschaftlichen Nutzen haben? Also in Zukunft wird dieses Thema Rendite, so meine Prognose, nicht mehr allein den finanziellen Aspekt betrachten, sondern wir werden zu einem Renditebegriff, wie auch immer der dann heißen wird, kommen, der eben auch soziale und ökologische Belange oder diese Dimensionen einfach mitwürdigt und denen auch einen Wert bemisst, was heute eben noch nicht der Fall ist, ja, oder nur sehr selten. Und insofern, also das wäre noch so ein bisschen meine Botschaft, also trauen Sie sich mal ran an das Thema. Ein Fonds ist immer ein guter Einstieg. Wenn man mit Nachhaltigkeit was macht, dann ist es wahrscheinlich im Moment auch noch schlauer, sich mit aktiv gemanagten Fonds zu beschäftigen als mit ETFs. Das mag sich vielleicht auch irgendwann wandeln. Aber es gibt da wirklich viele Möglichkeiten. Man kann sich informieren, ohne ganz tief einzusteigen und gleich zum Superexperten zu werden. Und es gibt ja Gott sei Dank auch gute Berater wie Sie und viele Kollegen, die sich diesem Thema zuwenden und die hier wichtige Sparingspartnerschaft geben können.
Danke. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen, außer einen vielleicht noch. Wenn
jetzt eine
war da noch. Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sagt, hey, das hier ist ein Champions-Konzept, das hat mich aber jetzt überzeugt und ich möchte das so ein bisschen mit in meinen Vermögensaufbau reinpacken. Wie geht das?
Ja, dann würde ich sagen, sprich mit Mike. Also klar, ich meine, wie kann ich das machen? Also ich kann natürlich, also wenn ich jetzt ein Anleger bin, der im Wesentlichen seine Anlageentscheidung selber trifft, ohne externe Beratung und Begleitung, dann kann ich das Produkt letztlich bei jeder Bank in Deutschland kaufen, ja, oder auch darüber hinaus. Ich brauche eine ISIN oder eine WKN und möglicherweise stoße ich da manchmal auf Widerstand, wenn ich bei meiner vertrauten Sparkasse danach frage und die dann sagt, na, wir hätten da noch was anderes. Da müssen sie halt ein bisschen hartnäckig bleiben, ja. Ansonsten gibt es ja auch Fondsplattformen, wo man auch Produkte günstig kaufen kann, Stichwort Ausgabeaufschläge und so weiter. Und es gibt, und das denke ich, ist für diejenigen, die wenig Zeit haben und mit dem Thema nicht so vertraut sind, auch immer noch die beste Idee, sich eben an Leute wie dich zu wenden, Investmentberater, je nach Größe des Vermögens gibt es ja auch gute Bankberater oder Private Banker und so weiter. Also im Prinzip die Finanzintermediäre danach fragen zum Thema Nachhaltigkeit, sich einfach auch mal was erklären lassen, auch mal mit einer eigenen Idee kommen. Wir haben eine Landingpage auch, also wer sich mehr informieren möchte, unter www.avesco-shc.de, also SHC für Sustainable Hidden Champions.
.de. Rein.
Genau, da gibt es da finden wir wahnsinnig viel. Wir haben da auch so eine Bibliothek, wo wir so Webinare aufgezeichnet haben, so Wissensvermittlung, also wo es gar nicht so ums Produkt geht, sondern einfach so um dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Finanzen, Sustainable Finance. Und insofern, ja, dort findet sich alles und wer will, der kann sich auch immer gerne mal direkt an uns wenden. Aber unser Geschäftsmodell ist tatsächlich, dass wir mit Menschen wie dir zusammenarbeiten, Mike, die dann letztlich auch die Kundenbesitzer sind und du eben deine Kunden berätst. Und wir freuen uns natürlich, wenn so ein Produkt wie unseres da eben auch eine gewisse Rolle einnehmen kann.
Okay. So, jetzt aber keine weiteren Fragen. Danke dir, Oliver, für deine Zeit.
Du, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, immer wieder gerne. Und ich bin gespannt, dann zu hören, wie auch so die Resonanz ist. Und freue mich auch immer über Feedback, gerne auch kritisch. Und stehe dir auch immer wieder und vor allem deiner Community gerne wieder zur Verfügung. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
Bis bald.
Bis bald, lieber Mike.